Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Jörn Werther und ich habe heute die Freude, mit Florian Wagner zu reden. Florian ist Bestsellerautor, ist eine bekannte Person aus dem Online-Finance-Bereich und ist allgemein bekannt als der Geldschnurrbart. Hallo Florian.
Hallo, danke für die Einladung.
Florian, heute wollen wir viel über das Thema Frugalismus, Sparen und Vermögen aufbauen reden. Dazu möchte ich dir am Anfang drei kurze Fragen stellen. Erstens. Kann jeder Mensch finanziell frei werden?
Theoretisch ja, praktisch ist es bei manchen schwieriger.
Geld bedeutet für mich
Freiheit.
Der größte, unnötigste Kostenfresser, den jeder im Budget hat, ist
ungesunde Ernährung.
Und damit steigen wir ein ins Video. Florian. Vor einigen Monaten hast du veröffentlicht, dass dein Depot die Grenze von 400.000 Euro geknackt hat. Aktuell bewegst du dich so bei 480.000. Das sind natürlich enorme Summen für dich, der du schon erst 37 bist. Wie hast du das eigentlich geschafft?
Genau, also zur Klarstellung, das ist das Gesamtvermögen, also nicht nur Depotwert, sondern quasi alles zusammengenommen, inklusive Krypto, Cash und was es sonst noch so gibt. Überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich, weiß ich gar nicht. Klar, wenn man auf die Gesamtstatistik von Deutschland schaut, ist es wahrscheinlich überdurchschnittlich. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, so krass überdurchschnittlich. Da gibt es ganz viele sogar, die da deutlich drüber stehen. Ich kann nur für mich sagen, dass ich heute wahrscheinlich deutlich weniger Vermögen hätte, wäre ich nicht auf dieses ganze Thema Financial Independence Retirement Early relativ früh für mich gestoßen, so im ersten Berufsjahr. Und ich habe dann quasi konsequent so mehr Bewusstsein für entwickelt. Ich verdiene mehr, okay, cool, aber jetzt mache ich nicht blind meine Ausgaben nach oben, sondern überlege, was macht mich langfristig glücklich, was nicht so. Und das hat bei mir eigentlich bewirkt, dass ich konstant eine relativ hohe Sparquote hatte, prozentual gesehen, bis heute und mein Leben aber trotzdem immer zufrieden ist und ich denke, ich gönne mir Luxus, ich mache alles, also kein so Einschränkungsgefühl. Dadurch, dass ich eigentlich auf die Ideen so früh gestoßen bin, das hat mir sehr geholfen.
Man kennt dich ja neben deinem Blog vor allem durch deinen Bestseller Rente mit 40. Schaffst du denn selber die Rente mit 40?
Ist dann auch wieder die Definitionssache. Im Buch habe ich so definiert oder so ist es auch definiert, dass Rente quasi bedeutet, von Kapitaleinkünften leben zu können, also aus dem Kapital. Das heißt, hat nie bedeutet, ich lege dann die Beine hoch, mache nichts mehr, sondern rechnerisch, dass das Geld quasi die nächsten Jahrzehnte reichen wird. Das ist bei mir rechnerisch, wird es hinhauen. Ich mache aber sowieso aktiv immer weiter und mir macht Spaß, quasi neue Projekte zu machen, aktiv zu sein, aber immer weniger zu müssen aus Geldsicht. Das ist einfach meine weitere Motivation. Und dadurch, dass ich ja vor 6 Jahren den Ingenieursjob gekündigt habe, der mich damals nicht mehr erfüllt hat, ist meine Lebensqualität heute schon deutlich höher, sodass ich gar nicht mehr so erpicht darauf bin, mit 40 soll es rechnerisch frei sein, sondern der Alltag ist jetzt schon deutlich besser, als es mal war. Aber es ist weiterhin quasi ein Ziel und sieht auch gut aus, dass es klappt.
Ja, diese ganzen Begriffe, Frugalismus, finanzielle Freiheit, die geistern ja seit, sage ich mal, einem Jahrzehnt sehr prominent im Internet rum. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen verdeutlichen, was das für dich bedeutet, weil jeder hat ja auch eine andere Definition davon.
Genau, sorry. Und mich hatte gestört oder die anderen, also es gab quasi Treffen, Financial Independence Retire Early Treffen in Europa. Das war in Rumänien, das war in Ungarn. Und bei diesen Treffen war ich dabei und das war so eine kleine Gruppe, die hat über das Thema geredet. Und wir alle hatten irgendwie ein ganz anderes Verständnis von Frugalismus und diese ganzen Bewegungen, als es Mainstream-Media hatte. Weil wir wollten ein gutes Leben auch schon heute, aber geschickt mit dem Geld umgehen. Die Schlagzeilenartikel in den Medien waren aber immer Frugalisten knausern bis zum Tod oder genießen ihr Leben nicht. Und das hat eigentlich gegen ganz an der Realität vorbei. Und deshalb habe ich auch versucht, mit dem Buch Rente mit 40, relativ plakativ, aber damals zu definieren, wie wir, die da irgendwie so sich ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, Frugalismus eigentlich verstehen. Und das hat als oberstes Ziel, die Zufriedenheit für einen selber, für das Leben zu schaffen und Geld als Hilfsmittel zu nutzen. Das ist so der Unterschied zum Minimalismus. Die sagen auch, ich möchte ein zufriedenes Leben, möglichst wenig Dinge, aber Geld wird so ausgeblendet. Ja, ist halt da oder man braucht's. Und Frugalismus sagt, ja, Geld kann irgendwie es dir richtig schwierig machen, ein zufriedenes Leben zu haben, wenn du nämlich jeden Montag gucken musst, wo kommt jetzt wieder Geld für Rechnungen her und ich kann mir das nicht leisten. Und für uns ist eigentlich Frugalismus das Ziel, das bestmögliche, zufriedenste Leben zu leben, indem man auch Geld sinnvoll für sich einsetzt. Kann dann bedeuten, baue mir Vermögen auf, um unabhängiger zu werden, vom Zwang Geld zu verdienen, bewirkt dann, dass wie zum Beispiel ich einen Job verlässt, ohne einen Plan für danach zu haben, weil ich wusste, hey, ich habe so für 7 Jahre Geld auf der Seite, also ich kann ganz in Ruhe schauen, was ich als nächstes machen möchte. Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich nicht den Mumm gehabt, einfach so den tollen Ingenieursjob mit 7 Jahren Studium an den Nagel zu hängen. Das ist, glaube ich, was Leuten weiterhin helfen wird, wenn man sich ein bisschen mal so hinterfragt, sein Leben, was zufrieden macht und wie Geld da reinspielt. Vielleicht ist es, ich wechsle den Job und mache einen Job, der mir viel mehr Freude macht, aber ein bisschen weniger verdient. Lauter solche Entscheidungen, weil die sorgen dann auch dafür, dass ich ganz viele unnötige Ausgaben nicht mehr habe. So Kompensationskäufe, ich hasse meinen Job. Jetzt am Wochenende nach Paris, mal endlich raus hier, Feierabendbierchen war heute schon wieder so nervig auf der Arbeit. Wenn solche Kosten wegfallen, weil man irgendwie mehr so eine Sache machen kann, die einem gefällt, dann glaube ich, trägt es sehr viel zur Zufriedenheit bei.
Und hat sich dein Ziel oder deine Zielsetzung im Laufe der Zeit, die du dich damit beschäftigt hast, verändert? Also bist du vielleicht mit anderen Intentionen gestartet in diese ganze Frugalismus-Sache?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin eigentlich so mit der Intention gestartet, hey, mein Gehalt geht hoch, die Ausgaben gehen automatisch mit hoch, aber ich bin nicht zufriedener. Was läuft denn hier schief? Und dann gesehen, wow, für Zufriedenheit ist für ganz viele Freiheit ein großer Faktor. Und da sind es Leute, die schaffen es mit 40, 50 irgendwie nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen zu sein. Und das war für mich so eine Traumvorstellung. Wow, ich kann mir quasi jeden Job, jede Aktivität auswählen, die ich möchte, egal was sie an Geld bringt. Und als mein Ingenieursjob dann quasi mir keine Freude mehr gemacht hat, da war das so das Ziel, okay, so kann ich rauskommen, wenn ich quasi irgendwie das 25-fache der Jahresausgaben angespart habe. Das ist so die Faustregel, die 4%-Regel. Dann bin ich schon mal Jahrzehnte irgendwie safe und kann davon leben. Heute, weil ich diesen Schritt quasi auch vor der finanziellen Freiheit gemacht habe und gesagt, den Job will ich nicht mehr, ich weiß noch nicht was, hat sich die Lebensqualität schon deutlich verändert, obwohl ich noch nicht finanziell frei bin. Und deshalb ist die Intention jetzt auch nicht mehr, okay, mit 40 muss es soweit sein, weil dann kann ich raus aus diesem doofen Job, sondern ich bin ja quasi früher schon rausgegangen und jetzt ist die Intention eher, ja, es ist schön, wenn ich immer mehr Unabhängigkeit bekomme vom Zwang, wo kommt das nächste Geld her? Das ist für mich weiterhin eine schöne Vorstellung und auch, weil ich sehe, was Geld ermöglichen kann, also auch wenn ich 10 Millionen Nettovermögen habe und das für mich nicht ausgegeben bekomme, hätte ich trotzdem die Motivation, weiter Geld zu verdienen, weil ich einfach weiß, was man mit Geld alles bewirken kann. Und das ist eine schöne Motivation für mich.
Und wer hat dich da auf deiner Reise, ich nenne es jetzt immer Reise, so beeinflusst? Also ich kann mir natürlich vorstellen, Mr. Money Mustache.
Mhm. Ja, es ging aber los mit Bodo Schäfer. So mit 17, 18 habe ich das Buch in die Hände bekommen und stand irgendwie drin, ja, Du kannst alles erreichen finanziell und kauf dir deinen Porsche erst, wenn du ihn aus Zinsen oder Dividenden bezahlen kannst. Und das war für mich so, okay, krass, macht irgendwie Sinn, cool. Und das hat mich dann so hingebracht, okay, auf diese ganze Reise. Und ich habe dann eben noch die Komponente von Zufriedenheit mitbekommen durch Mr. Money Mustache, durch den Blog, dass ich gesehen habe, ah krass, eigentlich geht es ja auch gar nicht darum, möglichst viel Geld zu haben, sondern möglichst zufriedenes Leben zu führen. Und das sind so viele kleine Entscheidungen am Alltag. Ich mache jetzt Ende August eine Besteigung der Zugspitze. Klingt so wie Mount Everest, aber für mich ist es so ein kleiner Mount Everest, weil ich da eben zu Fuß hochgehe. Und ich könnte auch einfach die Gondel nehmen und dann oben ein paar Fotos machen und einen Schnitzel essen und wieder runtergehen. Aber ich spare nicht nur Geld durchs Hochlaufen, sondern das Schnitzel oben wird viel besser schmecken. Ich werde Erfahrung schaffen. Und das sind so viele Entscheidungen, die ich mir oft denke, Ich bin mit dem Fahrrad im Winter zur Arbeit gefahren. Nicht, um meine 2,40 für die U-Bahn zu sparen, sondern eher, wow, cool, ich habe es geschafft, jetzt in die Kälte und zwar echt ungemütlich, aber bei der Arbeit, ich war fresh und so. Also oftmals so diesen ungemütlicheren Weg zu wählen, trägt zur Zufriedenheit bei. Das waren eigentlich auch so Hauptlearnings auf der Reise.
Ja, das ist ja ganz spannend. Aber trotzdem gibt es ja auch gerade von Leuten, die sich nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen, immer wieder Kritik am Vorgang. Ist das also Stichwort geizig und so weiter, was du auch schon angesprochen hast. Was würdest du dem entgegnen, wenn dich jetzt jemand darauf anspricht, dass Frugalisten geizig sind und so weiter?
Dass Frugalismus oder Frugalisten ja auch einfach nur ein Begriff ist, dann nennt mich eben anders. So, ich wollte noch nie, dass mich jemand überhaupt Frugalist nennt. Das hat Galileo mit der Reportage so gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ihr könnt mich so nennen, aber wenn ihr mich definieren lasst, was es heißt. Das heißt, für mich ist jemand nicht geizig, der sowas macht. Das würde nicht zu meinen Werten passen. Und jeder kann ja für sich selber interpretieren, was er möchte hinter so einem Begriff. Man kann sich die Aspekte rauspicken. Und wenn man da sieht, das bedeutet knausern für mich, kein schönes Leben haben, niemand einladen, ja, dann hätte ich jetzt persönlich auch keine Lust. Aber wenn man sich da so rauszieht aus der Definition, ich gehe bewusst mit dem Geld um, ich finde raus, was mir Freude macht im Leben, ich lege Geld an, lasse es nicht auf dem Girokonto versauern, um dann viel leichter Freunde einladen zu können, um viel leichter zu sagen können, ey, das Restaurant ist super, der Urlaub ist super, das mache ich jetzt einfach, weil ich weiß, ich kann mir das leisten, weil mein alltägliches Leben super im Griff ist. Und das ist auch der Haupthebel. Die meisten, mich eingeschlossen, ballern ihr Geld so raus und merken es gar nicht. Der vierte Coffee to go, die dritte Butterbrezel, die genießt man nicht. Das macht man, weil man morgens gestresst ist und das halt so macht. Und wenn man das aber irgendwie ändert, dann hat man mehr Lebensqualität und gleichzeitig auch mehr Geld, um mal so bewusst sich Dinge zu gönnen. Also kommt auf die Definition an. Ich für mich habe eine sehr positive und die kann jeder für sich sich gestalten, wie es was bringt für ihn.
Würdest du dann sagen oder würdest du unterschreiben, dass du jetzt glücklicher bist, seitdem du frugal lebst oder wie man es auch immer am Ende nennen will, als du das vorher warst?
Ja, würde ich so unterschreiben, weil ich einfach ein bisschen bewusster geworden bin. Davor habe ich so gedacht, ja, ich brauche viel Geld, aber wusste nicht so wirklich, warum. Ich will mir nicht 3 Yachten kaufen, also warum will ich eigentlich so viel? Und jetzt weiß ich einfach bei viel mehr Dingen, das will ich, weil es macht mich zufrieden. Und das mache ich, weil ich war total unbewusst und war irgendwie gestresst am Abend und habe mich quasi so belohnt mit ungesundem Essen. Also dadurch, dass ich heute einfach mehr Klarheit habe, wie ich funktioniere, wie das Leben funktioniert, bin ich zufriedener. Ich habe natürlich auch immer noch meine Herausforderungen und bin nicht jeden Tag happy. Aber es geht, glaube ich, im Endeffekt eher um so eine Grundzufriedenheit. Und die ist so die letzten Jahre auch bei mir auf jeden Fall größer geworden. Gar nicht, weil sich die finanzielle Situation verbessert hat, sondern einfach, weil ich mehr Verständnis dafür gewonnen habe, was macht mich ganz persönlich eigentlich zufrieden im Leben. So würde ich das beschreiben.
Und es ist aber so, dass die meisten Menschen ja nicht so leben wie du, ne? Und deswegen auch vielleicht auch viele Vorurteile entstehen. Aber gerade wenn man sich solche Sachen anguckt, wie die Probleme mit der deutschen Altersvorsorge, die 401k-Balances in den USA und so weiter, sieht man ja, dass die Menschen lieber von der Hand in den Mund leben, sage ich mal, als so einen Weg zu beschreiten, den du jetzt gewählt hast. Glaubst du, das liegt ausschließlich an mangelnder Bildung oder ist das einfach so ein bisschen etwas, was in uns Menschen drinsteckt?
Also es gibt so gut erforschte psychologische Phänomene auch, also Dopaminausschüttung, ich möchte die kurzfristige Belohnung, Marshmallow-Experiment, was man mit Kindern gemacht hat. Also wir sind so verankert mit unserem Millionen Jahre alten Gehirn, dass wir den schnellen Erfolg mehr mögen als langfristig könnte sich was zu unserem Besseren geben. Aber das ist einfach eine Sache, glaube ich, die man erkennen muss, weil wenn man das nicht erkennt, dann ist man, oder für mich ein relativ trostloses Leben, weil man quasi durch die Welt rennt, jedem Werbeplakat ausgeliefert ist, kaufe das, kaufe das, kaufe das, dann wirst du glücklich, mache das jetzt, du kannst dir den Kühlschrank nicht leisten, dann nimm Konsumkredit auf und es geht doch, dann ist man einfach so sehr gefangen über die Entscheidungen, die man trifft. Natürlich ist jede finanzielle Konstellation auch unterschiedlich. Und wer auf Mindestlohn verdient, der kann nicht mal eben sagen, oh, ich spare jetzt auch 60%, weil ich mich anstrenge. Aber, und die Gruppe ist eben auch groß, jemand, der wie ich irgendwie ein überdurchschnittliches Ingenieursgehalt hatte, der kann sehr, sehr einfach 60% vom Nettogehalt sparen und macht es oftmals aber trotzdem nicht. Ich hatte auch Kollegen, die schaffen es, 0 auf 0 rauszugehen. Kann man machen, kann vielleicht auch der richtige Weg sein, aber für die meisten lohnt sich dieses, darüber nachzudenken, was will ich im Leben? Will ich mehr im Job bleiben, Teamleiter, Karriere machen oder will ich eigentlich freitags frei und Zeit mit der Familie verbringen, eigene Projekte starten? Da mehr Bewusstheit zu kriegen, das bringt, glaube ich, jedem was auf jedem Einkommensniveau ab.
Würdest du dann sagen, dass uns ein bisschen mehr einen Schritt zurückgehen oder ein bisschen mehr bewusster über das sein, was wir tun, gut tun würde? Jetzt nicht nur in Bezug auf persönlich glücklich sein, sondern auch zum Beispiel auf das Thema Altersvorsorge, was ja auch grassierend ist.
Ja, aber genau, auf jeden Fall, weil eine Entscheidung heute ist eben auch eine Entscheidung für morgen. Also ein Euro, den ich heute ausgebe, habe ich mich entschieden, möchte ich in der Zukunft nicht haben. Und Altersvorsorge, aber da ist euer Kanal ja auch ein guter Beitrag dafür, dass ich eben mich nicht blind nur auf die staatliche Rente verlasse oder mein Geld auf dem Girokonto parke, weil es da angeblich sicher ist, sondern ich mich mal einen verregneten Samstag hinsetze und sehe, oh, die Börse ist doch gar nicht so wild, wenn man irgendwie versteht, um was es geht. Und es gibt heute ETFs und andere Sachen, dass wirklich jeder den Zugang hat zu Informationen und auch zu den Vehikeln, dass man sich seine Altersvorsorge selbst aufbauen kann, indem man privat einen Aktiensparplan zum Beispiel bespart. Da sind die Optionen, glaube ich, heute besser denn je.
Wollen wir vielleicht mal so zu was, zu so einem konkreten Tipp kommen oder so zu 3 konkreten Tipps, so was jeder bei sich im Haushaltsbudget, wenn man überhaupt ein Budget macht, überprüfen sollte. Also was würdest du sagen, sind so die ersten 3 Punkte, wo unnötige Kostenfresser sind, die wir nicht brauchen oder die man wenigstens mal im Hinterkopf behalten sollte, ob man das wirklich braucht?
Ja, du hast meinen Haupttipp eigentlich schon angesprochen, nämlich der fehlende Überblick. Die meisten rennen mit schlechtem Gewissen durch die Gegend. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viel ich für Klamotten ausgebe. Ich weiß, es ist zu viel. Und da würde es wirklich helfen, dass ein jeder sich mal so einen Budgetkuchen à la Peter Zwegert aufmalen kann. Dass ich einfach sehe, mein Gehalt 2000 Euro netto, davon gehen 300 Euro monatlich in Essen, 300 ins Auto, 200 in Urlaub. Weil auch so Kosten wie Urlaub, die ich nicht jeden Monat mache, kann ich mal so ein normales Jahr nehmen, geteilt durch 12 und habe dann auch die monatlichen Kosten. Und wenn ich so ein Kreisdiagramm mal vor mir habe, und das ist eigentlich der Haupttipp für jeden, hat bei mir am meisten gebracht und wird auch bei jedem am meisten bringen. Allein wenn ich das vor mir sehe, werden viele Realisationen haben, wie zum Beispiel, oh krass, ja, ich weiß, ich trinke öfter mal ein Bierchen, aber eigentlich will ich abnehmen und ich kann mit Kollegen auch gesellig irgendwie beim Sport sein. Ich gebe aber 200 Euro monatlich dafür aus. Ist eigentlich völlig bescheuert aus meiner subjektiven Sicht. Und dann kann ich es ändern. Aber dazu muss ich es sehen. Das heißt, der Haupttipp ist wirklich, diesen Überblick ganz genau über alles zu schaffen. Und wenn ich monatlich, auch da wieder, ich bin faul, ich will kein Haushaltsbuch aufmalen und jeden Kassenbon scannen. Aber wenn ich einfach sage, wie gut kenne ich mich selber? Ich glaube, 300 Euro für diese Barkäufe im Monat. Dann hebe ich am Monatsersten 300 Euro ab, bezahle einfach mal einen Monat alles bar nur davon, um zu sehen, wie viel ist es wirklich. Es reicht nicht, kein Problem, hole ich mir nochmal 200 Euro. Aber am Ende weiß ich, okay, es waren 500 Euro. Und wenn ich das 2 Monate gemacht habe, dann weiß ich, wie viel Geld ich wirklich ausgebe für die Dinge. Und wenn ich dann komplett, meistens reicht es, nur wenn ich dann komplett überrascht bin und sage, hä, 500 Euro für Essen, Trinken, Freizeit, wo ich verstehe gar nicht, warum, dann mache ich mal einen Monat Haushaltsbuch und schreibe mir alles auf. Aber für die meisten reicht diese grobe Summe und dann bin ich einfach wieder handlungsfähig. Das heißt, der Haupttipp ist wirklich ganz unsexy, aber diesen Überblick zu verschaffen. Und der nächste ist, und das ist eben auch nicht so ein einfacher Tipp, mir egal, aber ihr wollt wirkungsvoll, deshalb sage ich das, ist nicht Coupon, Clipsen, Tomaten für 3 Cent weniger zu bekommen, sondern eher sich zu hinterfragen, gefällt mir mein Leben oder habe ich da super viele Kompensationskäufe drin, weil mein Leben eigentlich mir überhaupt keinen Spaß macht, weil ich montags unzufrieden aufstehe, wie leider laut Gallup-Studie die Mehrheit in Deutschland. Und dann versuche, okay, vielleicht gehe ich mal in diese Richtung, mache eine Weiterbildung in einen anderen Bereich oder habe den Mumm und gehe in meinem Job auf Teilzeit, wo vor allem bei großen Konzernen heute mit dem Teilzeitgesetz jeder einen Anspruch drauf hat. Das heißt, ich kann hingehen und sagen, ab jetzt möchte ich 80% arbeiten, habe freitags frei, cool, Und vielleicht kann ich mir dann jeden Freitag eine Website aufbauen, die Nebeneinkommen bringt über mein Hobbythema Kaninchenzucht, wo ich mich sowieso immer mit beschäftige. Und dann lerne ich in den Freitagen eben neue Fähigkeiten. Wie mache ich heute ein Social-Media-Profil? Wie mache ich eine Webseite? Dass man sich quasi so sein Leben ein bisschen schöner gestalten kann. Und dann fallen auf einmal viele Kosten weg, die ich nur hatte, weil ich montags unzufrieden aufstehe. Also das wäre der zweite große. Und der dritte ist dann jetzt ganz pragmatisch, ist dann wirklich, nachdem ich die 1 und 2 gemacht habe, versuchen, weniger netto auszugeben für Dinge, die ich sowieso ausgebe. Sei es, ob ich jetzt Cashback-Apps nutze, da gibt es, ja, einfach zu benutzende Seiten, einfach mal Cashback-Seite so nutzen. Und wenn ich sowieso jetzt hier einen Wasserkocher kaufe, dann gehe ich vorher auf die Seite und im Hintergrund läuft das auch wieder alles über Affiliate, aber hat dann den Effekt, dass ich den Kauf, den ich sowieso tätigen wollte, da noch ein paar Prozent an Cashback zurückbekomme oder Payback und die ganzen kleinen Tricks. Kann man machen, ist super. Alles, was ich netto weniger ausgebe, habe ich nachher mehr zur Verfügung. Aber die großen Hebel sind wirklich in 1 und 2 Überblick über die Finanzen und Nummer 2, wie soll mein Leben eigentlich aussehen?
Ein weiterer großer Hebel beim Vermögensaufbau, Sparen und so weiter ist ja auch das eigene Einkommen. Du hattest ja zuerst einen relativ sicheren Ingenieursjob, wie du gesagt hast, und hast den dann gekündigt. War das für dich rückblickend die richtige finanzielle Entscheidung?
Das Adjektiv finanziell ist wichtig. Ja, war's. Also jetzt überhaupt nicht, wie es mir geht, sondern nur gucken, wie viel Geld habe ich. Da würde, glaube ich, jeder unterschreiben, dass es die richtige Entscheidung war, was ich anfangs überhaupt nicht dachte. Ich dachte, was für eine blöde Entscheidung wahrscheinlich. Weiß ich nicht, ist ja alles öffentlich einsehbar. IG Metall Tarifvertrag waren aber Ende so 3.500 netto oder knapp, ach, ich glaube 3.500 netto nach 4 Ingenieursberufsjahren. Und ein Jahr lang ging natürlich finanziell nicht so viel. Der Blog war noch klein und ich habe so Zeit gegen Geld getauscht, indem ich SEO-Beratung gemacht habe für Kunden. Das wurde dann aber immer größer und zu meinem eigenen Erstaunen war es auch so, dass ich schon ein Jahr nach der Kündigung mehr verdient habe als im tollen Ingenieursjob. Und dann irgendwie nach 2, 3 Jahren war es dann auch mal doppelt so viel, was ich davor nie dachte, weil ich dachte, okay, 7 Jahre Studium und dann Ingenieur mache ich auch, damit ich dann gutes Geld verdiene. Aber rein finanziell gesehen war das für mich sehr interessant zu sehen, ey, ich achte jetzt gar nicht mehr aufs Geld, sondern nur auf das, was mir Freude macht und mache da meine Webseiten und diese Geschichten und sehe, oh, finanziell ist es sogar auch ganz lohnenswert. Also deshalb in meinem Fall finanziell die richtige Entscheidung, aber vor allem auch, was so die Lebenszufriedenheit angeht.
Und muss man deiner Meinung nach denn in eine Selbstständigkeit reinkommen, um irgendwann dieses Ziel finanzielle Freiheit zu erreichen oder kann man das auch als normaler Angestellter?
Genau, gute Frage. Glaube ich nämlich, muss man überhaupt nicht machen. Deshalb kann man auch mal auf meinem YouTube-Channel googeln, Millionär als Angestellter. Da habe ich ein Interview mit einem Angestellten, der seinen Lebtag angestellt war und der auch Millionär wurde mit, ich glaube, 42. Was ein attraktives Alter ist. Die meisten sagen ja, mit 70 brauche ich nicht Millionär werden, aber so mit 40, 50 wäre schon ganz nett. Der zeigt, dass es auch als Angestellter geht. Das heißt, Selbstständigkeit hat auch viele Nachteile und ist sicher nicht der Schlüssel für die meisten. Aber auch am Beispiel von diesem Angestellten, wer außergewöhnliche finanzielle Situation erleben möchte, muss auch außergewöhnlich viel oder besondere Dinge dafür tun. Der hat auch nicht seinen Standard 9-to-5-Job gemacht und du könntest hier ins Ausland für mehr Geld, oh nö, ich bleib lieber hier, sondern okay, klar nehme ich die Auslandentsendung für 3 Jahre. Ich wohne hier in einer Unterkunft mit anderen. Die könnte ich ja mieten und dann an die anderen untervermieten und einen Überschuss machen. Ich habe einen Van, den kann ich auch vermieten, wenn ich ihn nicht brauche. Also all diese Geschichten oder auch im Buch Rente mit 40 sind ja 14 Familien, die finanziell frei geworden sind. Und von denen ist, glaube ich, die Hälfte auch angestellt. Aber was alle gemeinsam haben, ist, sie machen extra Meilen. Eine tolle Konstellation ist eigentlich, seinen Angestelltenjob zu haben, der einen nicht komplett auslaugt, sondern vielleicht sogar ein bisschen Spaß macht oder okay ist für mein sicheres Einkommen. Ich mir dann aber Fähigkeiten beibringe, wie kann ich abends, Wochenende Geld verdienen, entweder Zeit gegen Geld tauschen oder, was eben mein Steckenpferd ist, indem ich mir online heute was aufbaue, eine Website über mein Hobbythema, sodass Stück für Stück Zusatzeinnahmen reinkommen, weil dadurch kann ich einfach die Sparquote erhöhen und dadurch komme ich schneller zur finanziellen Unabhängigkeit.
Also ist es im Wesentlichen dann so ein Thema vom Mindset her, nicht nur was das Vermögen aufbauen angeht, sondern auch wenn Leute sich in Frugalismus dadurch flüchten, dass sie ihren Job hassen, dass das dann vielleicht der falsche Weg ist.
Ja, glaube ich. Also ich, das wäre ja bei mir so gewesen, ich hätte mit 31, habe ich gekündigt. Ich hätte aber eigentlich den Job noch durchziehen können bis 40. Dann hätte ich rechnerisch das 25-fache der Jahresausgaben, 500.000 in meinem Fall. Und dann könnte ich die nächsten Jahrzehnte relativ sicher davon leben. Aber ich habe mich eben bewusst dagegen entschieden, weil wer Frugalismus-Bücher oder so liest, der sieht, die Lebensqualität heute ist eigentlich auch das Ziel. Und einfach noch 9 Jahre in einem Job zu gammeln, den man nur fürs Geld macht, das ist einfach nicht Sinn und Zweck von dieser Optimierung, dass man Zufriedenheit möchte. Deshalb, ich glaube, heute sind die Chancen auch so gut wie nie, dass niemand in einem komplett unzufriedenen Job bleiben muss. Aber man muss natürlich auch bereit sein, neue Dinge zu lernen, Dinge auszuprobieren. Dann klappt das aber heute sehr gut.
Genau. Dann wollen wir jetzt so ein bisschen zu dir und deinen Investments kommen und wie du dein Vermögen selber aufbaust. Als erste Frage, du investierst ja sehr breit. Auch wenn man sich auf deinem Blog umschaut, hast du ja zu vielen verschiedenen Assetklassen auch Beiträge, Erfahrungsberichte und so weiter. Als Frage, warum diese breite Streuung über P2P, Krypto, Aktien und so weiter, wenn viele im Bereich Frugalismus tatsächlich einfach nur auf ETFs setzen?
Genau, habe auch ich so quasi eine Evolution als Investor durchgemacht oder bin da auch immer noch dabei. Ich habe angefangen mit 15 Aktien zu kaufen, blind auf den Bankberater zu vertrauen, keine Ahnung gehabt, was ich da kaufe und alle Anfängerfehler gemacht, die man machen kann. Dann habe ich quasi viele Bücher gelesen und gesehen, ey, in den wenigsten Fällen kannst du den Markt schlagen, mach ETFs und es ist alles gut. Passt, dann macht man das. Wenn man das vernünftig macht, ist es sehr langweilig, was es auch sein soll, weil es soll nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich brauche aber für mich eine Strategie, die ich lange durchziehe. Und ich habe gemerkt, würde ich jetzt nur ETFs machen, ganz persönlich, dann ist mir das zu langweilig. Und ich habe für mich den Lösungsweg gefunden. Ich probiere gerne viel auf, viel geht auch schief. Also vielleicht wäre ich finanziell besser, wenn ich einfach nur ETFs machen würde, würde ich auch 95% der Leute da draußen empfehlen. Man hat nichts damit zu tun. Es ist einfach und wahrscheinlich von der Rendite sogar das Beste. Aber es gibt einfach auch die Realität und mich interessieren andere Dinge. Warum steigt Bitcoin und warum steigt er vielleicht immer weiter? Was sind P2P-Kredite und so weiter? Mich interessiert es einfach als Hobby. Und ich habe für mich jetzt so eine Lösung gefunden, dass ich einfach verschiedene Depots habe. Ich habe ein Altersvorsorgedepot, da sind hauptsächlich ETFs drin, super langweilig, wird monatlich bespart. Und da mache ich auch keine Experimente mit. Und dann gönne ich mir aber trotzdem, dass irgendwie im Firmendepot ein Growth-Depot drin ist, wo ich sagen kann, ach, vielleicht weiß ich es ja doch besser als der Markt. Ja, das ist so die Lösung für mich. Also ich probiere gerne viel aus. Würde ich das jetzt jedem empfehlen? Nee, auf keinen Fall. Aber für mich ist es so der gute Weg, dass ich über die Jahre sagen kann, okay, ich bleibe immer noch dabei. Ich bespare jeden Monat und habe trotzdem Spaß dabei. Also das ist für mich so mein ganz persönliches Erfolgssetup aktuell.
Ja, ich habe auch gesehen, dass du zum Beispiel auf deinem Blog deinen Aufbau deines Dividendenportfolios gestartet hast. Vielleicht mal ein bisschen in die Einzelaktien reingehen. Was findest du denn da so spannend? Wie suchst du deine Aktien aus? Wie sieht das aus?
Genau, also Dividendendepot ist auch wieder so eine Sache, wo ich jetzt einen Grund dafür sehe, weil oftmals ist es so, ach, mach doch ein ETF und gut ist, brauchst jetzt hier nicht Einzelaktien zu machen, aber ich verstehe, dass Leute einfach auch am Ball bleiben, wenn das Ganze Freude macht. Und ein Dividendendepot kann super Freude machen, vor allem zu Beginn, wenn ich dann eben auch schon früh sehe, wow, ich bekomme jetzt 100 Euro Dividende und jetzt bekomme ich irgendwann 1.000 Euro Dividende und kann da schon mal in Urlaub von gehen, dass man so sieht, diese ganze Rendite ist wirklich real und hat einen Effekt auf mein Leben. Für mich, für das Dividendendepot, das ich jetzt im Januar gestartet habe, war wichtig, dass ich das auf lange Zeit sehe und ich möchte darin innerhalb der Dividendenaktien diversifiziert sein. Das heißt, über die 11 GIG-Sektoren möchte ich abgedeckt haben. möchte auch nicht 100 Titel, sonst ist es für mich auch zu viel Info, die zur Recherche beiträgt, sondern so 20, 30 Werte. Und dann schaue ich mir einfach an, stabile Dividendenhistorie über die Zeit, aber auch so die Dividendensteigerung und generell das Geschäftsmodell, verstehe ich das grob mit meinem begrenzten Verstand und glaube ich, dass es in den nächsten Jahrzehnten noch weiter so funktionieren könnte. Ja, das sind eigentlich die Kriterien und jetzt sind, glaube ich, so 12 Titel im Depot, wird jeden Monat weiter aufgebaut und es schreiben einfach auch, also beim ETF ist es gut, ich finde es auch richtig und der Großteil sollte da reinfließen, aber da kommen dann auch nicht Diskussionen zustande. Ah, hast du auch wieder den ETF bespart? Ja, ah, cool, ich auch. Und bei einem Dividendendepot ist natürlich viel mehr Kommunikation in der Kommentarsektion. Wen hast du aus der Watchlist in dem Bereich? Ah, ich schaue mir das näher an. Ah, cool. Also es macht einfach auch Laune, wenn man sich für das ganze Thema interessiert.
Und wenn wir jetzt mal von so einer Situation ausgehen, wie du sie vor einigen Jahren hattest, als du deinen Job gekündigt hast und dich quasi auf dein Geld verlassen musstest, das du zur Seite gelegt hattest. Wie ist das im Kontext zu betrachten, dass es natürlich auch Volatilität und so weiter am Markt gibt? Da fühlen sich ja viele Menschen unwohl, rein auf die Kapitalmärkte zu vertrauen, wenn es dann um ihre Lebenshaltungskosten geht.
Genau, aber auch dafür helfen oft Daten, also gerade so die Trinity-Studie, die durchgeführt wurde und zum Ergebnis kam, man kann rund 4% des Kapitals entnehmen jedes Jahr, wenn man 50-50 in Staatsanleihen und breit gestreute ETFs investiert war. Und das Ganze haben die untersucht über einen Zeitraum von den letzten 100 Jahren, wo wir viele Finanzkrisen hatten. Es ging hoch runter. Also solche Daten helfen, um zu sehen, okay, über lange Sicht ist das Ganze trotzdem stabil und funktioniert. Aber ich kann natürlich trotzdem sehr schlechtes Timing erwischen. Ich bin darauf angewiesen, auf mein Depot, jetzt, wo der nächste Crash kommt. Das heißt, ich muss irgendwie zu schlechten Preisen abstoßen und essen. Dann ist es natürlich nicht mehr ganz so schön. Aber erstmal so Vertrauen zu haben in so groß angelegte Studien über 100 Jahre, hat mir zumindest viel gebracht. Gleichzeitig aber auch das Wissen, das sind alles Faustregeln und sich nie komplett darauf zu verlassen, sondern es ist ein guter Richtwert zu sehen, ich brauche vielleicht so das 25-fache der Jahresausgaben und nicht, ich brauche 10 Millionen. Ja, warum nicht 12, warum nicht 7? Sondern so, ah, das ist gekoppelt an, wie viel brauche ich monatlich zum Leben für mein zufriedenes Leben. Das war eine gute Erkenntnis. Und die andere ist auch zum Beispiel bei mir, die Kündigung, die passiert ja auch nicht von heute auf morgen, sondern ich hatte da schon so ein irgendwie ungünstiges Gefühl im Magen, so, ah, ob der Job das jetzt so noch ist für die nächsten Jahre. Und wenn sich sowas einstellt, dann kann ich ja auch schon mal ein bisschen darauf hinwirken und sagen, gut, ich glaube, die nächsten Monate investiere ich die 2000 Euro jetzt mal nicht in mein Altersvorsorgedepot, sondern lass die einfach schön Cash auf dem Konto liegen, weil ich glaube, da kommt so eine Umbruchsphase und da muss ich liquide sein. Also ich glaube, meistens kann man solche, oder auch wenn ich nachher in Rente gehe, wann auch immer das sein wird, kann ich mich ja ein bisschen darauf vorbereiten und kann sagen, okay, lass doch mal jetzt ein bisschen die Cash-Reserve höher aufbauen. Weil im Idealfall möchte ich an das Aktiendepot nie ran, sondern im besten Fall reichen dann quasi Dividenden, sondern, und das kann ich ja so ein bisschen steuern, wie hoch ich meinen Notgroschen, die Cash-Reserve mache. Also das ist der Idealfall, dass ich wirklich nie an mein Aktiendepot ran muss.
Gut, dann kommen wir jetzt tatsächlich langsam zum Ende und am Ende hätte ich noch eine Frage, beziehungsweise vielleicht könntest du einen Tipp für unsere Zuschauer formulieren, wie man am besten an das Thema Sparen rangeht. Natürlich, wir haben schon gesagt, Überblick verschaffen und so weiter, aber vielleicht eine kleine Sache, mit der jeder anfangen kann.
Mhm. Genau, vielleicht noch eine andere Sache, jetzt keine Werbung fürs Buch. Es gibt auch andere gute Literatur zum Thema, aber dass man sich statt Sparen, sowas Negatives, einen positiven Nordstern sucht, sei es über eine inspirierende Geschichte in einem Buch oder auf einem Blogartikel, dass ich irgendwie sehe, wow, so wie diese Person lebt, das wäre mein Traum. Dann könnte ich das machen und das machen. Darum bin ich jetzt motiviert zu sparen. Also ich muss das Ganze positiv umwandeln. Wenn ich irgendwas nicht darf, dann halte ich das nicht lange durch. Aber wenn ich weiß, für jede 100 Euro, die ich monatlich jetzt mehr investieren kann, ist dieser Traum etwas näher da. Also ich würde mir so ein positives Ziel suchen, statt immer Knausern und Budget. Und das andere, was ist, weil einfach von der Höhe groß ist, aber wurde auch sicher schon ganz oft gesagt, aber die wenigsten machen es dann vielleicht, sind wirklich meine Abos anzuschauen und die Verträge, die ich laufend habe. Strom, Gas, völlig unsexy, kommt sowieso. Aber es lohnt sich einfach, einmal im Jahr sich im Kalender dann einen kleinen Alarm zu setzen, Wechsel zum nächstgünstigeren. Und allein über die diversen Plattformen bekomme ich schon diese Affiliate-Provision für mich selber, die Neukundenbonus und so weiter, die Prämien, dass es einfach nachher auch wieder bares Geld ist, das ich von meinem Netto nicht ausgeben muss, wenn ich sicherstelle, dass Strom, Gas, Internet einfach einmal im Jahr mit einer halben Stunde Arbeit sichergestellt ist, dass das aktuell der günstigste Tarif ist und ich hier alle Neukundendinge mitnehme. Das sind auf jeden Fall auch schon mal 300-400 Euro jährlich mehr netto in der Tasche.
Super, dann haben wir doch einen schönen Tipp zum Abschluss. Florian, ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Und damit war's das. Und am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, bleib investiert.